SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht, guten Tag. Der Solidaritätszuschlag kann bleiben für die letzten 10% der Bevölkerung, die ihn noch bezahlen. Außerdem die Diskussion um die Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine. Geht es dabei eher um Innenpolitik oder doch um militärische Fragen? Und in Österreich verlieren die Konservativen massiv bei der Wahl im größten Bundesland, was wir kommentieren. Der Solidaritätszuschlag, eingeführt, um die deutsche Einheit mitzufinanzieren. Seit 2021 zahlen nur noch rund 10% der Steuerpflichtigen die Ergänzungsabgabe. Dabei kamen aber immerhin noch 11 Milliarden Euro zusammen. Heute hat das nun das oberste deutsche Finanzgericht in München entschieden, dass der Soli bleibt. Aus München berichtet Wolfram Schrag.
Der Bundesfinanzhof hält den Soli noch nicht für verfassungswidrig. Auf das Wörtchen noch kommt es nämlich an. Und deswegen wurde der Gesetzgeber in München heute nicht abgestraft. Nach Ansicht des 9. Senats des Bundesfinanzhofs unter Leitung des Gerichtspräsidenten Hans-Josef Tessling hat die Ergänzungsabgabe die Funktion, einen zusätzlichen Finanzbedarf des Bundes zu decken, auch wenn die übrigen Steuern nicht erhöht werden. Sie müsse auch nicht von vornherein befristet werden, zum Beispiel durch den Solidarpakt II. Diese Verbindung bestehe nicht. Das war eines der zentralen Argumente der Kläger, die damit gegen den Soli vor Gericht gezogen waren. Allerdings räumt der BFH ein, wenn sich die Verhältnisse maßgeblich ändern, könne dies auch Auswirkungen auf den Soli haben. Aber die deutsche Wiedervereinigung sei eine Generationenaufgabe, die 27 Jahre nach Einführung des Soli noch nicht abgeschlossen sei, zum Beispiel im Bereich der Rente oder am Arbeitsmarkt. Das habe auch der Gesetzgeber gesehen, indem er den Soli ab 2021 nur noch für 10% der Bevölkerung erhebt. Das Sozialstaatsprinzip lasse eine solche Beschränkung auf die Leistungsfähigen zu und sei keine Reichensteuer. Die Ungleichbehandlung sei gerechtfertigt. Mit Unverständnis und enttäuscht reagierten die Kläger. Sie wollen nun eine Verfassungsbeschwerde prüfen.
Also, erstmal wird es keine Auswirkungen auf den Bundeshaushalt geben. Bundesfinanzminister ist nun aber der FDP-Chef Lindner und der dürfte sich nicht über das Urteil freuen. Das Wort Solidarität für ihn ein rotes Tuch und dass Besserverdiener extra zur Kasse gebeten werden, nicht nur für Lindner, sondern für die FDP an sich, eine Frechheit. Lindner hatte die Juristen seines Hauses auch angewiesen, sich aus dem Verfahren zurückzuziehen. Alfred Schmidt in Berlin. Gibt es denn aus dem Bundesfinanzministerium schon eine Reaktion auf das Urteil?
Die Reaktion kommt persönlich mit Christian Lindner ins Haus um 16 Uhr planmäßig, beziehungsweise er wird sich in seinem eigenen Haus vor die Mikrofone stellen. Aber aus der FDP-Fraktion gibt es tatsächlich schon eine Reaktion. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Christoph Meyer sagt, Soli muss baldmöglichst abgeschafft werden. Jetzt liege es in den Händen des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, denn da ist ja auch noch eine andere Klage anhängig. Mit bei den Klägern ist zum Beispiel Florian Tonka, FDP-Politiker, pikanter aus der Zeit der Opposition noch, als er diese Verfassungsbeschwerde eingereicht hat. Mittlerweile ist er Staatssekretär bei Christian Lindner im Bundesfinanzministerium. Also in diesem Ministerium und in der FDP wird scharf darauf geblickt, wie diese Geschichte weitergeht. Denn die ist mit dem heutigen Spruch aus München noch nicht zu Ende.
Der Solidarpakt Ostdeutschland wird also auch vor dem Bundesverfassungsgericht nochmal verhandelt werden. Er ist 2019 ausgelaufen. Das wurde auch in der Klage hervorgehoben. Damals wurde der Soli auch für die meisten Menschen, nämlich rund 90%, abgeschafft, aber eben nicht für alle. Der damalige Finanzminister Olaf Scholz sagte, es gebe mit Blick auf die noch zu schulternden Aufgaben in der deutschen Einheit gute Gründe dafür, die Abgabe nicht vollständig abzuschaffen. Welche Gründe sind das denn und gibt es die noch immer?
Ja, das ist genau der Punkt, der umstritten ist. Man würde sich vorstellen, dass an der Stelle vielleicht Infrastruktur, Digitalisierung oder sonstige Dinge nochmal aufgeboten werden, die so lange, nachdem der Solidarpakt Ost ausgelaufen ist, 2019, ja immer noch möglicherweise offen sind und noch zu schaffen wären. Dabei ist doch längst in anderen Ecken Deutschlands, wo es auch an selbigen Sachen hapert, der Ruf lauter geworden, Mensch, wozu brauchen wir denn noch einen Soli? Das ist ja eigentlich nur eine Ergänzungsabgabe gewesen, die mittlerweile für andere Sachen verwendet wird. wird. Und das ist der zweite Streitpunkt. Abgaben sind zweckgebunden, Steuern nicht. Und da haben natürlich viele gesagt, ja, lieber Staat, wenn du das einfach so einsammelst, dieses Geld, und das so verwendest, wie dir das in deiner Hoheit irgendwie gefällt, dann finden wir Bürgerinnen und Bürger das nicht okay. Und das kann man auch verstehen, denn das ist ein Hauptpunkt des ganzen Streits, der transparente Umgang mit Steuergeld.
11 Milliarden in Zeiten von Energiekrise, Klimawandel, massiver Rüstungsausgaben, müsste man denken, dass jeder Finanzminister für jeden Euro Einnahme froh sein sollte, egal ob das jetzt eine Steuer, eine Umlage oder sonst was ist. Erst recht, wenn er sich eine solide Haushaltsführung auf die Fahnen geschrieben hat, wie das Lindner immer betont. Warum meint er aber, es sei prima, auf das Geld zu verzichten?
Für mich als politischen Beobachter sieht es aus wie eine politische Begründung. Es ist im Grunde für Menschen, die FDP wählen, schwer einzusehen, warum der Staat eine Steuer einsammelt, die nicht mehr so richtig dem Zweck, zu dem sie ursprünglich mal eingeführt wurde, entspricht, laut Klage vieler. Es gibt ja auch Leute, die das als verkappte Reichensteuer bezeichnen. Die müssen nicht unbedingt FDP wählen, um das so zu sehen. Das ist einer von vielen Standpunkten dazu, dass es den Soli immer noch gibt. Es war auch ein Wahlversprechen der FDP, ihn komplett abzuschaffen. Und viele sagen, das ist ja gar nicht der Punkt, ob das eine verkappte Reichensteuer ist, sondern es geht um den nachvollziehbaren Umgang mit Steuergeld. Und der sei an der Stelle nicht mehr gegeben, wie ich finde, durchaus ein Punkt, über den man streiten kann. Übrigens auch ein Punkt, Stichwort transparenter Umgang mit Steuergeldern, wo die Unterscheidung zwischen Steuern und Abgaben über die Zeit verwässert ist und auch Vorschub leistet für alle, die sagen, der Staat verzichtet nicht auf eine Steuer, die einmal eingeführt ist. Es müsste eine Mehrheit sich dafür finden, höhere Einkommen stärker zu besteuern. Und wenn die nicht gegeben ist, dann gibt es eben keine. Aber das sozusagen durch die Hintertür mit diesem Soli so zu belassen, einzuführen, das ist ein ganz wichtiger politischer Streitpunkt. Da hat die FDP erkannt, dass sie da wahrscheinlich punkten kann. Das ist meine These dafür, dass Lindner das so sieht.
Unser Berlin-Korrespondent Alfred Schmidt mit seiner Einschätzung zur Zukunft des Soli und einer möglichen Reichensteuer. Die Ankündigung, dass man Kampfpanzer westlicher Bauart liefern werde, also eigentlich fast ausschließlich Leopard 2 Panzer und daneben ein paar britische und irgendwann vielleicht auch ein paar amerikanische, die aber eher als politische und militärische Beisteller. Fast zeitgleich mit dieser Ankündigung kam die Forderung der Ukraine nach Langstreckenraketen und Kampfflugzeugen. Dass ukrainische Politiker diesen Wunsch haben, ist verständlich. Auch wenn der Ton manchmal irritiert, aber dass Politiker in Deutschland und anderen westeuropäischen Staaten sich diese Forderung sofort zu eigen machen? Bundeskanzler Scholz wurde bei seinem Besuch in Argentinien darauf angesprochen und sagte:
Und was wir jetzt brauchen, ist doch eine seriöse Debatte, in der das entschieden wird, was zu entscheiden ist, und nicht der eine, ein Überbietungswettbewerb entsteht, bei dem vielleicht innenpolitische Motive statt die Unterstützung der Ukraine im Vordergrund stehen. Bei so wichtigen Sachen wie Waffen muss es um Sachfragen gehen, um rationale Abwägung.
Bundeskanzler Scholz geht da, wenig verklausuliert, die Union an, wenn er sagt, Innenpolitik spiele eine große Rolle in der Diskussion. Unser Korrespondent Oliver Neuroth in Berlin beobachtet die Diskussion für uns. Herr Neuroth, teilen Sie die Einschätzung, dass die Innenpolitik in der Diskussion über Waffenlieferungen inzwischen eine große Rolle spielt?
Naja, wenn man der Innenpolitik automatisch den Stempel Sicherheitspolitik verpasst, was ja rein ressorttechnisch passen würde, dann spielt die Innenpolitik natürlich eine Rolle, eine große Rolle, würde ich auch sagen. Doch im Kern geht es schon weiter um Außen- und Verteidigungspolitik beim Thema Waffenlieferungen, also auch bei der Frage Kampfjets ja oder nein. Da sind es schon die Außen- und Verteidigungspolitiker, die sich hauptsächlich zu Wort melden und die entsprechenden Ausschüsse im Bundestag beraten auch darüber, wobei man auch klar sagen muss, entschieden bei so heiklen Fragen wird ausschließlich im Kanzleramt.
Jetzt konnte man ja lange sagen, die Ampel war ihre eigene beste Opposition. Aber auch die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann, nicht eben für Zurückhaltung oder einen Appeasement-Standpunkt bekannt, hat sich eindeutig gegen die Lieferung von Kampfjets ausgesprochen. Spielt das politisch irgendeine Rolle? Wird es überhaupt wahrgenommen?
Ja, das ist schon eine Seltenheit, dass Frau Strack-Zimmermann dieselbe Linie fährt wie der Kanzler, also auch zu Zurückhaltung bei einem Waffensystem aufruft. Sonst war sie ja immer diejenige, die nach mehr gerufen hat und das auch sehr laut. Das deutet auf weniger Streit innerhalb der Koalition hin bei der Frage Kampfjets ja oder nein. Bisher haben wir ja nur die SPD-Chefin Esken gehört, die sich da offen gezeigt hat. Ansonsten sind es ja Grüne und FDP-Politiker, die jetzt dann auch eher zur Zurückhaltung aufrufen. Also es deutet sich weniger Streit, weniger Diskussion an als bei der Frage Kampfpanzer, ja oder nein?
Die Frage der Kampfflugzeuglieferungen wird ja nicht nur im Parlament geführt, sondern eigentlich vor allem medial wieder einmal. Manch ein Verlag scheint da inzwischen auch eindeutig sich zu positionieren. Dadurch kommt es aber manchmal ja auch zu Zerrbildern für die Öffentlichkeit. Erleben wir gerade wieder solch einen Fall?
Ich würde sagen, ja, zumindest zu diesem Zeitpunkt ist dieses Zerrbild vorhanden. Denn wenn man so das politische Berlin beobachtet, da ist diese Frage unter Politikern, Kampfjets ja oder nein, eine, die nicht überall das Hauptthema ist. Also weder in Pressekonferenzen von Parteien noch in anderen Statements von Politikern wird diese Frage groß debattiert. Also ich glaube, das ist schon eine Art Medienkampagne, die wieder aufgebaut wird. Ähnliches haben wir ja auch bei den Kampfpanzern erlebt. Da fand ich ganz interessant, dass die Bundesregierung immer darauf gepocht hat, dass sie gar nicht so unter Druck sei, was die anderen Staaten angeht, wie es die Medien darstellen. Das war in Ramstein bei der Konferenz vor anderthalb Wochen ja auch der Fall, dass da der Verteidigungsminister gesagt hat, also diesen Druck, den die Medien hier schreiben, den erlebe ich so überhaupt nicht. Und ich glaube, bei den Flugzeugen ist es jetzt eine ähnliche Sache.
Ja, glauben Sie, dass die Lieferung von Kampfflugzeugen wieder in einem solchen medialen Dauerfeuer mündet, wie das bei den Kampfpanzern der Fall war?
Ich denke, es wird medial vielleicht nicht so groß werden, weil wir diesen Innerkoalitionskonflikt ja nicht so ausgeprägt haben. Bei den Kampfpanzern konnte man natürlich wunderbar Frau Strack-Zimmermann aus der Tasche ziehen als Redakteur eines Mediums, die immer laut gepoltert hat gegen den Kanzler. Jetzt ist sie ja etwas leiser bei dieser Kampfflugzeugfrage. Und ich glaube, dass das natürlich dafür sorgt, dass der mediale Aufschlag etwas geringer ausfällt. Wobei wir natürlich weiterhin Herrn Melnyk haben in der Ukraine, den jetzt Vize-Außenminister, ehemals Botschafter hier in Berlin, der ja immer sehr gepoltert hat. Also solange es natürlich laute Stimmen gibt, sei es innerhalb Deutschlands oder vom Ausland, wird es medial schon Futter geben.
Wenn wir jetzt schon beim Blick in die Kristallkugel sind, glauben Sie denn, dass Bundeskanzler Scholz trotz dieser wahrscheinlich medialen Dauerbefeuerung seine Zurückhaltung diesmal durchhalten wird?
Vorerst schon, denn er hat, glaube ich, schon gute Argumente zu sagen, Kampfjets eher nein. Ein Argument ist das Technische allein. Also erstmal hat Deutschland nicht so viele Kampfflugzeuge, die es abgeben könnte. Und selbst wenn einen Kampfjet-Piloten, den bildet man nicht in 8 Wochen aus wie einen Soldaten, der einen Kampfpanzer bedienen soll. Sprich, deutsche Tornado- oder Eurofighter-Piloten, die werden Monate, wenn nicht Jahre auf den Flugzeugen ausgebildet. Das ließe sich also mal nicht ebenso mit einem Schnellkurs für ukrainische Soldaten realisieren. Dazu kommt die aufwendige Wartung dieser Maschinen, also die Infrastrukturfrage. Das ist nicht so ohne weiteres in der Ukraine leistbar. Von daher glaube ich, dass der Kanzler da schon noch zurückhaltend bleiben kann, weil er einfach ja gute Argumente hat.
Die Einschätzung unseres Berlin-Korrespondenten Oliver Neuroth. Nach Israel. Die Sorge vor einem neuen Krieg zwischen Israel und den Palästinensern ist nach den jüngsten militärischen und terroristischen Aktionen massiv gewachsen. Der Besuch des amerikanischen Außenministers Blinken könnte also gerade zur richtigen Zeit kommen. Ein Vermittler wäre bitter nötig. Die Frage ist allerdings, was Blinken bei der neuen, extrem rechts stehenden israelischen Regierung erreichen kann und welchen Preis die USA bereit sind, dafür zu bezahlen. Eventuell auch durch ein noch härteres Vorgehen gegen den Iran, was allerdings das Risiko beinhalten würde, diesen Konflikt zu verschärfen. Unser Israel-Korrespondent mit Hintergrundinformationen zur Nahostreise des amerikanischen Außenministers Blinken.
Noch in der vergangenen Woche machte der Sprecher des US State Department, Ned Price, klar, dass sein Chef, Außenminister Blinken, als Vermittler nach Israel und in die Palästinensergebiete kommt und nach einer gemeinsamen Lösung sucht. Für uns ist klar, es ist eine Tatsache, dass einseitige Schritte von Israel und der palästinensischen Autonomiebehörde kritisch sind und Spannungen fördern. und sie gefährden die bereits verhandelte Zwei-Staaten-Lösung und alle Bemühungen dahin. Das schließt konkret ein die weitere Annektierung von Gebieten, den Siedlungsbau und den Abriss von Häusern. Doch seither hat sich das Szenario komplett verändert. Erst die Militäraktion der israelischen Sicherheitskräfte in Jenin im Westjordanland mit 10 Toten, dann das Attentat in Jerusalem vor einer Synagoge mit 7 Toten. Anthony Blinken wird sich heute mit einem israelischen Ministerpräsidenten treffen, der von Vermittlung zwischen Israelis und Palästinensern derzeit nicht viel halten dürfte. Benjamin Netanyahu setzt nach dem Anschlag in Jerusalem auf eine Politik der harten Hand. Wir suchen keine Eskalation, aber wir sind auf jede Möglichkeit vorbereitet. Unsere Antwort auf den Terrorismus ist eine eiserne Faust und eine kraftvolle, schnelle und präzise Antwort. Statt als Vermittler muss Anthony Blinken nun als Feuerwehrmann agieren, was seine ursprünglichen Pläne komplett durchkreuzen dürfte. Vor allem beim heiklen Thema Siedlungsbau. Noch vor wenigen Wochen hatte Blinken die Siedlungspolitik im besetzten Westjordanland mit deutlichen Worten kritisiert. Die USA würden sich auch weiterhin unmissverständlich allen Handlungen entgegenstellen, die die Aussichten auf eine Zwei-Staaten-Lösung untergraben, sagte er. Nach dem Anschlag in Jerusalem ist die Ausweitung des Siedlungsbaus eine der Maßnahmen, die das Kabinett als Antwort auf den palästinensischen Terror angekündigt hat. In einer Mitteilung erklärte Netanyahu, den Terroristen, die uns aus unserem Land entwurzeln wollen, werden wir klarmachen, dass wir hier bleiben. Nicht einfacher dürften die Gespräche Blinkens mit der palästinensischen Autonomiebehörde werden. Unter dem greisen Präsidenten Mahmoud Abbas verliert die PA immer mehr an Einfluss. Radikale Kräfte wie die Hamas oder der Islamische Dschihad werben im Westjordanland immer häufiger junge Palästinenser an und radikalisieren sie. Blinken dürfte Abbas bei seinem Gespräch in Ramallah am Dienstag ins Gewissen reden, sich klar von Terror und Gewalt zu distanzieren.
Unser Israel-Korrespondent Julio Segador mit Hintergrundinformationen zur Nahostreise des amerikanischen Außenministers Blinken. Nach Österreich, Niederösterreich, das ist das größte Bundesland und Kernland von Österreichs konservativer ÖVP. Bis gestern hatte sie dort eine knappe, aber doch absolute Mehrheit. Dann kam die Wahl. Fast 10% Verlust für die ÖVP. Und obwohl man in den vergangenen Monaten massiv am rechten Rand fischte, gingen diese 10% zum großen Teil an die FPÖ. Die ist im Aufwind. Die Kanzlerpartei ÖVP geschwächt. Kein Wunder, denn letztlich geht es um Glaubwürdigkeit und die hat die ÖVP in den vergangenen Jahren konsequent verspielt. Ein Kommentar von Wolfgang Fichtel.
Die österreichische Volkspartei ist abgestürzt auf Platz 1. Was für die ÖVP Niederösterreich eine historische Katastrophe ist, klingt von außen betrachtet nach Jammern auf hohem Niveau. 39,9%, nur 0,1% vorbei am Wahlziel, 40%. Landesparteien in deutschen Bundesländern können von solchen Wahlergebnissen nur noch träumen. Auch wenn die Niederösterreich-ÖVP von einer absoluten Mehrheit kommt, mit zuletzt 49,6% der Stimmen. Niederösterreich verstand sich immer als schwarzes Fürstentum, so traten die Landeshauptmänner auf, so verstand sich auch die alte und mit Sicherheit neue Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Auch wenn Österreich den Adel vor etwas mehr als 100 Jahren abgeschafft hat. Jetzt brauchen sie mindestens einen Regierungspartner, hatten sie aber auch bisher schon. Eine Besonderheit in Niederösterreich, die neuen Landesräte, das sind die Ministerinnen und Minister, werden nach Proporz besetzt. Jede Partei mit mehr als 10% Stimmenanteil darf mitbesetzen. So waren SPÖ und FPÖ auch bisher schon in der Landesregierung. Also, was soll's? Der Trend ist das Problem. Der Rechtsstrahl, der sich auch in dieser Wahl zeigt. Denn die rechtspopulistische FPÖ hat fast genauso viel gewonnen, wie die konservative ÖVP verloren hat. Um die 10%. Die FPÖ sprang von knapp 15 auf knapp 25%, ist damit zweiter Wahlsieger vor der SPÖ. Das heißt 25%, ein Viertel Protestwähler. Umgetrieben von Teuerung, angetrieben von Angst vor Zuwanderung, von Empörung über Klimaschützer. Alles Bundesthemen in dieser Landtagswahl, wie die Wahlsiegerin, die so viel verloren hat, ÖVP-Frau Mikl-Leitner schnell betont, mit dem Fingerzeig auf Wien. Nie war das Vertrauen der Österreicherinnen und Österreicher in ihre Politiker so gering. dass die Angst vor den Krisen, die auch Österreich bis jetzt ganz gut meistert, auch in Niederösterreich durchschlägt, ist ein Warnsignal. Niederösterreich ist das größte Bundesland, das Land rund um Wien. Das heißt auch, der wohlhabende Wiener Speckgürtel gehört dazu. Schlechter geht es den Menschen eher anderswo. Das Problem hat jetzt Bundeskanzler Karl Nehammer, aber auch die oppositionelle SPÖ. Der ÖVP-Kanzler hat schon seit einiger Zeit keine Umfragemehrheit mehr. Würde heute österreichweit gewählt, wäre die rechte FPÖ auf Platz 1, vor der SPÖ und vor der regierenden ÖVP. Da hilft es auch nichts, wenn Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seiner Antrittsrede wissen ließ, einer europafeindlichen Partei, er meint die FPÖ, würde er keinen Regierungsbildungsauftrag geben. Die FPÖ lacht dann nur, gespielt empört. Und was passiert jetzt? Erstmal nichts. Gewählt wird österreichweit erst nächstes Jahr. Davor sind noch Landtagswahlen in Kärnten und Salzburg. So lange darf sich Bundeskanzler Nehammer sicher fühlen. Aber nur so lange.
Ein Kommentar von Wolfgang Fichtel, unserem Korrespondenten in Wien. Und noch eine Meldung aus Berlin. Die CDU will ein Parteiausschlussverfahren gegen den früheren Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen starten, sollte er die Partei nicht freiwillig verlassen. Maaßen verstoße laufend gegen die Grundsätze und Ordnung der Partei, heißt es in einem vom CDU-Präsidium in Berlin beschlossenen und danach in Teilen veröffentlichten Text. Immer wieder gebrauche er die Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen, heißt es weiter. Einstimmig beschloss das Präsidium, den Angaben zufolge Maaßen nochmals zum Parteiaustritt aufzufordern und dazu eine Frist bis zum kommenden Sonntagmittag zu setzen. Maaßen war am Wochenende zum Vorsitzenden der sogenannten Werteunion gewählt worden, einem Zusammenschluss rechtskonservativer ausgerichteter Unionsanhänger, der allerdings nicht als offizielle Parteigliederung anerkannt ist. Und wir kommen zur Wirtschaft. Und die hat im wahrsten Sinne einen kleinen Dämpfer abbekommen. Um 0,2% ist die deutsche Wirtschaft in den Wintermonaten 22 geschrumpft. Das hat das Statistische Bundesamt am Vormittag mitgeteilt. Stefanie Geißler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Vor ein paar Wochen gab es ja noch große Euphorie darüber, dass das Gesamtjahr 2022 für die deutsche Wirtschaft deutlich besser ausfiel als erwartet. Damals hat das Statistische Bundesamt ein Wachstum von 1,9% gemeldet. Wie sind jetzt in diesem Zusammenhang die 0,2% Minus einzuordnen?
Ja, also das ist chronologisch betrachtet tatsächlich ein bisschen irritierend. Das Statistische Bundesamt vermeldet immer Anfang Januar erstmal die Wirtschaftsleistung fürs Gesamtjahr. Zu dem Zeitpunkt liegen die Zahlen fürs vierte Quartal aber noch nicht verlässlich vor. Das heißt also, da wird dann geschätzt. Jetzt gibt's die korrekten Zahlen für Oktober, November und Dezember 2022 und die fallen tatsächlich ein bisschen schlechter aus als angenommen. Man hat nämlich bloß in Anführungszeichen mit einer Stagnation gerechnet, also mit 0% Wachstum. Jetzt sind wir bei minus 0,2%. Das BIP fürs ganze Jahr hat man dann dementsprechend auch leicht nach unten korrigiert, nochmal 1,8 statt 1,9%.
Jetzt haben Sie gesagt, das Negativwachstum für Quartal 4 kommt überraschend. Woran lag es denn?
Ja, also eine konkrete Analyse vom Statistischen Bundesamt, die gibt es erst Ende Februar. Bisher ist aber bekannt, dass der private Konsum in den Wintermonaten wohl doch leicht rückläufig war. Gerade der galt ja in den ersten drei Quartalen als Wachstumsmotor. Die Menschen haben unerwartet viel konsumiert, vor allem weil eben Nachholbedarf bestand, bekanntlich nach der Pandemie. Im Winter war es dann aber offenbar vorbei mit der Kauflaune. Der Deutsche Handelsverband, der hatte ja auch schon mal angedeutet, dass das Weihnachtsgeschäft vor allem in der Woche vor dem vierten Advent ein bisschen mau war. Vermutlich hat man dann doch eben lieber Geld zurückgelegt für die Energierechnungen in den kalten Monaten, die ja eben trotz Staatshilfen zum Teil doppelt so hoch ausfallen wie bisher.
Ein rückläufiges Quartal gilt ja bekanntlich noch nicht als Rezession. Davon spricht man erst ab zwei rückläufigen Quartalen hintereinander. Gibt es denn schon Prognosen für das erste Vierteljahr 2023?
Ja, die meisten Expertinnen und Experten sind sich einig, dass die Wirtschaft auch im ersten Quartal leicht schrumpfen wird. Ich habe zum Beispiel mit Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln gesprochen. Er verweist nochmal auf die Unternehmen. Viele hatten ja für 2022 noch Langfristenergieverträge und auch Preisabsicherungsgeschäfte laufen. Die sind jetzt eben ausgelaufen. Andererseits ist aber auch der IFO-Geschäftsklimaindex viermal in Folge gestiegen. Das bedeutet, die Unternehmen blicken ein bisschen bisschen optimistischer in die Zukunft. Grundsätzlich hat ja Wirtschaft viel mit Psychologie zu tun. Insofern ist Optimismus wichtig, denn er wirkt sich sowohl auf unternehmerische Investitionen aus, als auch auf den privaten Konsum. Ein Analyst von der Deka Bank, der ordnet dieses Schreckgespenst Rezession aber noch mal ein bisschen ein. Er sagt, da wir einen robusten Arbeitsmarkt haben, staatliche Unterstützungsmaßnahmen und hohe Lohnabschlüsse, wäre diese Rezession, falls sie denn komme, eher technisch, werde sich also nicht so anfühlen.
Ein Analyst, wir sind beim DAX, was macht der?
Der hält gerade die 15.000 Punkte, trotzdem leichtes Minus von 0,7%. Gut liefen in den letzten Tagen übrigens Rüstungsaktien, die kommen gerade so ein bisschen raus aus der Schmuddelecke.
Stefanie Geißler mit Informationen aus unserer Wirtschaftsredaktion.